Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
An diesem zweiten Freitag im Dezember vor 3 Jahren strahlten wir zum ersten Mal diese Sendung der Kulturkritik aus. 36 Sendungen haben wir seitdem gebracht. Viel Stoff wurde beackert und viele Informationen und Interviews rübergebracht. Was es wirklich gebracht hat, wissen wir aber nicht. Unser 3-jähriges Bestehen soll daher heute uns ein Anlass sein, die Wirkmöglichkeiten linker Medien überhaupt zu diskutieren. Damals begannen wir mit einem Interview mit der Zeitung Freitag und erörterten darin die Möglichkeiten einer Gegenöffentlichkeit. Schon in der relativ kurzen Zeitspanne von 3 Jahren seitdem hat sich immerhin in dieser Thematik schon einiges geändert. Eine Gegenöffentlichkeit als solche muss es nicht mehr geben. Die Öffentlichkeit selbst ist so vielschichtig geworden, dass jede Veröffentlichung schon eine Art Gegenöffentlichkeit zu einer anderen darstellt. Das Internet und die vielen Möglichkeiten der Informationsübertragung haben die Bezüge der verschiedensten Botschaften, Meinungen und Wissensbereicherungen immer weitläufiger und auch durchsichtiger gemacht, so durchsichtig, dass wir nicht mehr genau wissen können, wer da alles mithört und mitliest von dem, was wir übertragen. Um Öffentlichkeit als solche geht es heute nicht mehr, wohl aber um die Veröffentlichung von bestimmten Informationen, bestimmten Wissen und von einer bestimmten Kultur. Das Unbestimmte ist der Mainstream und der läuft wie von selbst. Über das, was die bestimmte Öffentlichkeit linker Medien sein kann, geht es in dieser Sendung. Zunächst hat sich Emanuel Kapfinger Gedanken hierzu gemacht, dann habe ich mit einem der Gründer von Radio Lora, mit Eckhard Thiel, hierüber gesprochen und schließlich will ich auf die neuen Medien noch eingehen, die auch für die Linke immer wichtiger werden. Nun der Reihe nach. Zunächst der Beitrag von Emanuel.
Warum brauchen wir linke Medien? Ich glaube, dass diese Frage für jeden wichtig ist, der als Linker politische Arbeit macht. Sei es, weil er Öffentlichkeit für seine Aktionen braucht oder weil er Unterstützung und Solidarität braucht, wenn er Repression und Ausgrenzung ausgesetzt ist. Sei es, dass man Informationen und Gedanken sucht, die in den Medien der bürgerlichen Mitte, also den bürgerlichen Medien, schlicht nicht zu finden sind. Von daher wird auch jeder, der antipolitisch tätig ist, mit linken Medien in Berührung gekommen sein, von denen es ein ganzes Spektrum in den verschiedensten Gattungen gibt. Das sind Radioprojekte, wie hier in München das Radio Lora, auf dem auch diese Sendung läuft. Es gibt Zeitschriften, theoretische wie etwa die Analyse und Kritik oder der Gegenstandpunkt, praktische wie etwa die Kontraste, die über ökonomische linke Projekte informiert. Die Zeitschrift Wildcat bringt sehr anschauliche Berichte vor allem über die Bedingungen von Arbeitern. Es gibt sogar eine größere linke Tageszeitung, die Junge Welt, die einen zwar etwas orthodoxen linken Ansatz, aber immerhin hat und zum Beispiel auch ganz auf Werbung verzichtet. Vor allem im Internet gibt es ein unheimlich großes Angebot, wovon man vielleicht die Indymedia, die Telepolis, aber auch so etwas weniger Tagesaktuelles wie die Kulturkritik erwähnen kann. Was ich bei all dem wichtig finde, ist ein gruppenübergreifender Anspruch von Medienprojekten. Die gerade genannten Projekte lösen das auch ein. Es gibt etliche Zeitungen und Zeitschriftlein, die eher das Selbstdarstellungsorgan einer politischen Gruppe sind. Gerade in diesem Medien- und Öffentlichkeitsbereich ist es aber wichtig, dass eine Vernetzung und Verbindung der partikularen Gruppen stattfindet. Es gibt bei den Linken so eine Tendenz, sich zu besondern und abzusondern und sich gerade durch die Abgrenzung von anderen linken Gruppen zu definieren. Zum Teil gibt es aber auch einfach unterschiedliche Gesellschaftsbereiche, in denen die Leute tätig sind. Linke Medien können es schaffen und schaffen es auch, hier Verbindungen herzustellen und gegenseitige Befruchtungen und Unterstützungen zu organisieren. Nun einige theoretischere Gedanken dazu, warum wir linke Medien brauchen und was sie effektiv für uns leisten können. Zunächst ist es so, dass linke Medien so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit schaffen. Das heißt, wenn man Öffentlichkeit als Medium für Informationsangebot und Austausch betrachtet, dann ist dieses Informationsangebot ja nicht allgemein, sondern es gibt grundsätzlich eine Auswahl was wichtig und veröffentlichungswürdig heißt und was nicht. Und das hat in der bürgerlichen Öffentlichkeit ja so eine gewisse Tendenz. Klar, was veröffentlichungswürdig ist und was nicht, ist anders in der Süddeutschen und anders in der Bild-Zeitung. Allerdings fallen gewisse Ereignisse schon von vornherein aus deren Raster heraus. Also sagen wir ein großer linker Kongress über Neoliberalismus, während ebenso ziemlich alles, was die Merkel sagt, für diese Medien von Relevanz ist. Die Tendenz ist die, dass in der bürgerlichen Öffentlichkeit gerade die Ereignisse, an denen sich eine Kritik und Gesellschaftskritik reflektieren und an denen sie auch erst entstehen kann, ausgeblendet werden. Wo nicht, so werden sie meistens mit negativer Wertung berichtet, man denke nur an die Berichterstattung über die Proteste in Heiligendamm. Für die bürgerlichen Medien war damals völlig klar, dass da nur Chaoten und Gewalttäter zugegen waren. Das wäre auch das Nächste, dass es eigentlich keine reine Information gibt, die einfach nur Fakten beinhaltet. Objektivität erreicht man nicht dadurch, dass man sich an das pure Gegebene hält, sondern gerade indem man Gedanken und Theorien an das Gegebene heranbringt. Hier kommt deshalb auch eine theoretische Auseinandersetzung mit den Annahmen, die man über die Gesellschaft macht, hinein. Und da werfe ich den Bürgerlichen eben vor, ideologisch zu sein. Sie haben die falschen Theorien und bekommen manchen Sachverhalt, den man aber unbedingt berücksichtigen muss, gar nicht in der Blickfeld. Also, es gibt keine pure Objektivität und daher ist das Ideal des Journalisten gar nicht zu erreichen. Der Punkt ist, dass Objektivität nicht pur ist, sondern reflektiert, dass die bürgerlichen Medien und das bürgerliche Lager überhaupt in den Wissenschaften und so weiter nicht einmal zur Wirklichkeit und wesentlichen Aussagen kommt. Das merkt man zum Beispiel, wenn alle naslang die Gier des Menschen an sich zur Ursache der Finanzkrise gemacht wird. Ideologisch sind die bürgerlichen Medien, weil sie ein Interpretationsmuster, das ihnen genehm ist, der Wirklichkeit überstülpen. Das ist letztlich, direkt oder indirekt, Ausdruck ihrer nationalorientierten, staatstragenden, wirtschaftsfördernden, bürgerlich-sittlichen und so weiter Interessen. Man muss aber auch sehen, dass es etliche Zwänge gibt, die in ihrer Gesamtheit dann, neben dem subjektiven Faktor eigene Interessen der Journalisten, zu der Berichterstattung der bürgerlichen Medien führen. Zu nennen ist etwa die Abhängigkeit der Medien von der Werbung, was sie zu freundlichen Beiträgen über die Werbekunden zwingt, oder die ökonomische Situation der Journalisten, die in kurzer Zeit möglichst viel produzieren müssen, was natürlich einen ernsthaften Journalismus, der der Sache auf den Grund geht, sehr erschwert. Oder es sind die Informationszuträger der Journalisten, Politiker und sowas, zu denen sie ein sozusagen freundschaftliches Verhältnis brauchen, damit die sie weiter mit Infos versorgen. Wovon man sich natürlich unbedingt lösen muss, ist die Illusion der sachlich neutralen Zeitung. Es ist vielmehr so, dass jede Medienorganisation auch ihre eigenen politischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Interessen einbringt und voranbringen will. Ich glaube, dass linke Medien gerade darin etwas bewirken können, indem sie ein kritisches Medienbewusstsein erzeugen, sei es durch direktes Aufzeigen ideologischer Berichterstattung, sei es durch ihre Beiträge, die überhaupt eine Gegenposition gegen den Medienmainstream einbringen und so gewissermaßen mit dem anderen Standpunkt auch den Schluss auf die Unwahrheit eines der beiden nahelegen.
Hier wird irgendwer erzogen, du wirst von oben betrogen und mit Absicht so verbogen, dass du frühzeitig auf deine Träume scheißt. Du übst fleißig, um zu wissen, wie der letzte Winkel Deutschlands heißt. Gehörst irgendwann zu den gelehrteren Menschen, denkst ständig, du musst lernen, statt zu lernen zu denken. Lernst als erstes die Grenzen, aber leider fehlt der zweite Part. Wann es wichtig wird, darauf zu scheißen, hat dir niemand beigebracht. Und da liegt das Problem, sie wollen Niedertracht säen, keinen Widerstand sehen. Und so lernst du, es wäre das Leben der Deutschen, sich leise und bescheiden allen Regeln zu beugen. Und so gehen die Leute in ihre Bildungsanstalten, so kann man gut ihre Gedanken von den Willen fernhalten, die wenig Menschen haben und viele eben nicht. Und wir reden nicht davon, was im Grund vielleicht dagegen spricht, denn Schuften ist erlaubt, aber Denken verboten. Guck Deutschland an, hier ist Denken verboten, sie wollen Arbeitsdrohnen haben, Denken verboten, ob über Trends oder Drogen, Denken verboten. Du hast Träume von einem besseren Leben, dass die Menschen sich wie Brüder oder Schwestern benehmen, statt sich den Stress hier zu geben und an den Fesseln zu kleben, mit mehr Festivitäten einfach lässiger zu leben. Aber scheiße, so läuft es hier nicht, weil du schon mit 7 Jahren erste Zeugnisse kriegst. Konsequenz ganz einfach, die Leute haben Schiss, denken nur noch an das Morgen, lassen das heute im Stich und die Sorgen häufen sich um Job oder Rente. Du triffst auf der Straße mehr und mehr betroffene Menschen. An die Opfer zu denken hat oftmals Konsequenzen. Du hoffst durchzurutschen, statt mit Hoffnung zu kämpfen. Wolltest mal Musik machen, um Schlagerstars zu killen. Jetzt machst du eine Ausbildung zum Lagerfachgehilfen. Bist zu panisch, um zu chillen. Das Leben ist weg und du verlierst vor dir selbst schon jeden Respekt. Denn Schuften ist erlaubt, aber Träumen verboten. Guck Deutschland an. Hier ist Träumen verboten, sie wollen Arbeitsdrohnen haben. Träumen verboten, wir stehen an Zäunen wie Idioten. Träumen verboten, wenn wir es schaffen, dass wir uns auf der Straße begegnen. Nicht mehr dreimal überlegen, eine Party zu geben. Solidarität erleben und selber welche leisten. Es ein klein wenig schaffen, auf die Logik dieser Welt zu scheißen. Selbst was reißen und dabei auch an andere glauben. Auf unsere Kraft vertrauen, es schaffen aufzubauen, auszubrechen. Aus dem normativen Einheitsbrei Reime schreiben, die trotz oder wegen ihrer Einfachheit ansetzen. An den Gedanken der Menschen, um an Arbeit oder Lebensraum die Schranken zu bekämpfen. Und wenn du deine Nachbarn und all deine Kollegen kennst, hast du angefangen zu kämpfen für das, was man wirklich Leben nennt. Und dann ist Denken erlaubt und wir treffen uns wieder als eine kämpfende Crowd. Und dann ist Träumen erlaubt, löschen den Müll aus unseren Köpfen und räumen drin auf.
Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen.
Um die Kritik an den bürgerlichen Medien jetzt nochmals positiv gewandt zusammenzufassen: Linke Medien können Nachrichten bringen, die sonst unterbleiben, gerade etwa aus der Bewegung heraus oder über kritische Bereiche, Randgruppen, Arbeitsbedingungen, Soziales und Ähnliches. Sie vermitteln in ihren Urteilen eben auch reflektierte, wie soll man sagen, gesellschaftskritische Positionen. Ich weiß, es ist schwierig, so platt zu sagen, dass es wahrer ist, was die linken Medien sagen, aber sagen will ich es, wobei ich darauf verweise, dass diese Aussage natürlich eine theoretische Auseinandersetzung und eine Kritik der bürgerlichen Standpunkte vorausgeht. Wenn man die Medien unter dem Gesichtspunkt ihrer gesellschaftlichen Macht betrachtet, dann ist es natürlich klar, dass sozusagen das wahr ist und die öffentliche Meinung bildet, was die großen Medienkonzerne sagen. Kritische Stimmen haben dann immer den Verdacht des Ideologischen. Sie sind diejenigen, die die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen, Fakten, die von den Medienkonzernen erst dazu gemacht werden. Umso wichtiger ist es, diese Deutungshoheit der Wirklichkeit, die die Medienkonzerne haben, durch linke Medien zu durchbrechen. Ein Grundproblem dabei ist die Zweiteilung der Kommunikationsteilnehmer, also all derer, die an der Medienöffentlichkeit in irgendeiner Weise teilnehmen. Das sind auf der einen Seite eben die Journalisten, die Redakteure, die Moderatoren, auf der anderen Seite steht oder besser sitzt das Publikum. Und da kamen dann ein paar Sachen rein. Es ist erstmal ein gewisses Machtverhältnis. Das Publikum ist eben nur passiv an der Kommunikation beteiligt und kann seine eigenen Meinungen und Wünsche nicht artikulieren. Die Journalisten bilden wiederum eine eigene Gesellschaftsklasse mit eigenen Interessen, die sich mit weiten Teilen der Gesellschaft nicht decken und offensichtlich gerade nicht mit den benachteiligten Teilen. Außerdem haben viele Journalisten nur unzureichenden Einblick in gewisse Bereiche, sagen wir in Arbeitsverhältnisse oder eben in soziale Bewegungen. Und von ihrer gesellschaftlichen Stellung her haben sie ja auch von vornherein wenig Bezug zu solchen Bereichen. Vielmehr bewegen sie sich in einer kulturell-geistigen Schicht. Viele linke Medien haben sich gerade zum Programm gemacht, dieses Ungleichgewicht aufzuheben, indem in ihnen quasi jeder publizieren kann und nicht bloß der Professionelle. Das hat genau den Vorteil, dass es eine basisdemokratische Berichterstattung gibt, dass die Leute aus den Bereichen selbst kommen, über die sie berichten, und von daher auch viel besser vertraut sind mit den Umständen und mit der Sache, um die es geht. Und natürlich auch ihre eigenen Interessen vertreten können darin. Dies gibt es natürlich nicht in allen linken Medien und es funktioniert auch nicht überall, wo der Anspruch oder die Möglichkeit da ist. Aber ich finde, es ist eine wichtige Sache, die man auf jeden Fall verfolgen und unterstützen sollte. Jetzt noch ein letzter Punkt, den ich als die Auflösung der Isoliertheit kritischen Bewusstseins durch linke Medien bezeichnen will. Zuerst ein Beispiel. Sagen wir, es gibt einen wilden Streik, der also ohne gewerkschaftliche Unterstützung und außerhalb des üblichen Rituals der Verhandlungen und streikrechtlichen Bestimmungen gemacht wird. In den bürgerlichen Medien, das heißt von der Öffentlichkeit, wird er durch die Bank befeindet, ebenso wie ganz handfest durch Polizei und Fabrikeigentümer. Linke Medien können dem Streik eine eigene Öffentlichkeit verschaffen, indem die Bedürfnisse der Streikenden als legitime wahrgenommen werden und umgekehrt können durch linke Medien auch Solidaritätsbekundungen an den Streik weitergegeben werden. Das kann die streikenden Arbeiter stärken und ihnen ein Selbstbewusstsein geben, weil ihnen gesagt wird, ihr seid nicht allein, ihr habt ein Recht bei dem, was ihr tut. Ganz ähnlich kann man sich das in anderen Situationen vorstellen, zum Beispiel bei der Unterdrückung oder dem Ausschluss von Minderheiten, wie zum Beispiel Migranten. Allgemein ist es für ein kritisches Bewusstsein so, dass ihm, wenn es im eigenen sozialen Umfeld auf kein Verständnis gestößt, durch linke Medien ein Spiegel der eigenen Reflexion gegeben wird. Ein bisschen hegelianisch gesagt, reflektiert es sich nicht bloß in sich, sondern eben auch an anderen. Das kritische Bewusstsein weiß sich damit über bloß subjektive Gedanken hinaus, von denen es ja auch nicht weiß, ob sie nur ihm richtig scheinen oder ob an ihnen auch wirklich was dran ist. Die Bestätigung durch andere Menschen über die linken Medien, eben andere Menschen, denen man auch eine gewisse Kompetenz zugesteht, nimmt dem vereinzelten Bewusstsein seine Unsicherheit. Wer Widersprüche erfährt und sie auch thematisiert, sie in seinem Umfeld äußert und sich schon dadurch von herrschenden Vorgaben und Verfahrensweisen absetzt, wird schnell gerade wegen seiner Nonkonformität und seines Andersseins ausgegrenzt. Das macht natürlich Schwierigkeiten an der Kritik und an dem diskursiven Bearbeiten von Widerspruchserfahrungen festzuhalten, auch bloß an moralischer Kritik festzuhalten. Und hiergegen helfen linke Medien, diese Ausgrenzung aufzuheben, beziehungsweise der Ausgrenzung ihre Gewaltsamkeit zu nehmen. In den meisten linken politischen Zusammenhängen ist diese Isoliertheit immer schon aufgehoben, aber eben gerade durch linke Medien. Und erst durch deren Vermittlung kann das Bewusstsein einer Linken als einer sozialen Bewegung und dem Bewusstsein ihrer Gesellschaftlichkeit entstehen.
Man sagt, der Mensch wäre aus Kohle starb, na gut, doch du hast keine Kohle, hast nur Muskeln und Blut, ein Bauch und Knochen und ein bisschen Verstand. Ein starkes Kreuz ist dein einziges Pfand. Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen immer weniger Lohn. Buckt uns nicht krumm, hei verflucht. 30 Stunden wär noch genug. Du hast nichts geerbt. Eine Frau und drei Kinder, am End vom Geld ist noch zu viel Monat drin. Beim Einkaufen fehlt er die nötige Knete und brummt's über Stunde, fehlt die Zeit für eine Fede. Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen immer weniger Lohn. Buckelst dich krumm, ei verflucht, 30 Stunden. Wär noch genug. Wir sollen länger schaffen, für weniger Geld. Dann gäb's bald keine Arbeitslose mehr auf der Welt. Wer glaubt an das Märchen? Ich jedenfalls nicht. Die Arbeitslosezahl, die wächst doch mit dem Profit. Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen. Weniger Lohn, buckelst dich krumm, ei verflucht, 30 Stunden wär noch genug. Sie sagen, der Gürtel wird jetzt enger geschnallt, zum Verteilen gäb's nix mehr, so wär es halt, wann nix mehr verteilt wird, dann frag ich mich bloß, woher ist denn der Hernienprofit dann so groß? Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen immer
wenischer Lohn, buckelst dich krumm, eiferflucht, 30 Stunden wär noch genug. Und wärst du alt und kämpfst nimmer mit, wärst du krank und bringst deinem Boss kein Profit.
Was?
Kein Profit, das kann ich sein. Auf leg dich gleich in die Kiste neu, du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen, immer weniger Lohn. Buckelst dich krumm, ei verflucht, 30 Stunden wär noch genug.
Informiert werden wir ja heute so über ziemlich alles, manchmal sogar über das, was eigentlich in den Tresoren der Geheimdienste versteckt bleiben sollte. Aber die Informationen haben nicht unbedingt solchen Bestand, dass wir daraus auch Wissen bilden könnten. Sie sind meist von beschränkter Wahrheit und so vielfältig und gegenläufig, dass aus ihnen fast jeder Widersinn und damit eigentlich nicht sehr viel Sinn zu entnehmen ist. Wer heute die Nachrichten begreifen will, dem kann die bloße Informiertheit nicht genügen. Es stürzt die eine Nachricht schnell auch schon durch die nächste. Was noch vor kurzem als höchste politische Notwendigkeit dargestellt worden war, ist morgen schon wieder völlig falsch. So ist zum Beispiel die angebliche wirtschaftspolitische Notwendigkeit Nummer 1, dass nämlich die Sanierung des Bundeshaushalts jeder Politik voranzustellen sei und deshalb in den letzten 5 Jahren besonders im Sozialhaushalt zusammengestrichen wurde, was eben nur ging, jetzt schlagartig ins Gegenteil verkehrt worden. Weil solche Politik, wer hätte es gedacht, dazu geführt hatte, dass die Konsumenten immer weniger Geld für den Einkauf in der Tasche hatten, gilt nun ganz im Gegensatz hierzu als höchst notwendig, dass so schnell wie möglich wieder Geld in die Taschen der Bürger kommt, selbst wenn man den Staat ad ultimo verschulden müsste und den Bürgern sogar das Geld eher schenken müsste. Der Finanzcrash, der bisher bei unserem höchstgradig abgesicherten Finanzsystem für unmöglich gehalten wurde, ist in kürzester Zeit abgelaufen und zieht wie ehedem die verheerenden wirtschaftlichen Folgen nach sich. Niemand hätte es wissen können, sagt man heute. Sie hätten ja nur zuhören müssen. Hätten wir nicht schon die Autobahnen in Hülle und Fülle, so könnte schon wieder so ein Populist sich damit mal stark machen, dass er durch Autobahnbau die Menschen zu Arbeit und Brot bringen will. Diesbezüglich wurden seinerzeit ja auch wirklich Unsummen von Geld aufgenommen, deren Rückzahlung nur durch Druck auf die Bevölkerung und einen verheerenden Weltkrieg teils finanziert und teils umgangen worden war. Naja, wir haben immerhin noch die Automobilindustrie, die das beste Rückgrat für den Kapitalismus darstellt, nicht nur wegen der Herstellung der Autos, sondern auch im Gebrauch der vielen Autos, im Verbrauch des derzeitigen Währungsgaranten Nummer 1, dem Erdöl. Schließlich bleibt ja auch der sonstige Maschinenexport noch und die chemische Industrie, die pharmazeutischen Produkte und die Farben und Kunststoffe und auch im Waffengeschäft ist und bleibt Deutschland an der Weltspitze. Und solches Geschäft blüht ja in diesen Zeiten besonders gut. Das alles wäre doch eigentlich leicht zu verstehen, wäre es nur nicht so widersinnig, was da um die Krisen herum gesagt wird. Starkes Deutschland hin, schwaches Deutschland her, was soll's? Was ist diese Erkenntnis aus alledem? Wer das sogenannte Versagen des Finanzsystems am liebsten einfach als Fehler der handelnden Personen sehen will, der will vor allem, dass das kapitalistische System dabei herausgelassen wird. Diese Personen zeigen sich ja auch selbst schon voller Reue und treten gerne selbstkritisch auf, doch der Fehler ist der Kapitalismus selbst, die Anhäufung von Geld als Mittel der Macht, das schon dann seinen Wert verliert, wenn man nichts mehr damit erreichen kann, wenn die Verhältnisse selbst dann niederliegen, woraus es gewonnen wurde. Es gehört eben sehr viel mehr als nur Geld dazu, die Not, welche der Kapitalismus erzeugt, die Zerstörung von Lebenserwartungen, gesellschaftlichen Zusammenhängen und Naturbedingungen abzuwenden. Um die Interessen der Menschen wirklich wieder auf das menschliche und tierische und pflanzliche Leben hinzuwenden, genügen keine Schuldzuweisungen, genügen auch keine politischen Handlungsalternativen oder eine bloß andere Art der Geldverteilung. Nötig hierzu ist, das derzeitige gesellschaftliche Verhältnis der Menschen dem Verwertungsinteresse des Kapitals zu entziehen und endlich als gesellschaftliches Lebensverhältnis von Mensch, Kultur und Natur zu verwirklichen, also als das zu vollziehen, was es seinem Wesen nach schon längst ist. Die Probleme der Welt kulminieren inzwischen auf dem Brennpunkt einer absolut zeitwidrigen Kapitalkonzentration. Die herrschende Wirtschaftsnot muss aus den herrschenden Notwendigkeiten der Kapitalverwertung heraus begriffen werden und es darf daher nicht bei dieser Verwertung bleiben. Sie entleibt alle Organe, die ihr verfügbar sind. Das hat sich längst erwiesen. Es muss jetzt unter den Menschen zu einer Art Selbstbesinnungsprozess auf ein gesellschaftliches Leben der Menschen ohne Verwertungszwang kommen. Unter diesem Ziel haben linke Medien eine bestimmte Funktion. Ich sprach mit Eckhard Thiel in diesem Zusammenhang über das Münchner Projekt Radio Lora, an dessen Gründung er wesentlich beteiligt war. Eckhard, du warst einer der Gründer von Radio Lora. Vielleicht können wir da mal mit anfangen, wie sich Radio Lora gegen den Mainstream gegründet hat. Es war ja auch eine Zeit, in der Radio für Linke nötig war. Und das hat ja meistens bestimmte historische Gründe. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen?
Ja, also die Zeit der Gründung war ungefähr 1984 bis 86. Und das war medienmäßig gesehen eine noch schwierigere Zeit, als sie heute ist. Weil wir hatten einerseits schon die sogenannten Privatfernsehen und Radios. Und die haben eine Vorlage gemacht, die natürlich uns nicht gefallen hat. Also in Richtung Unterhaltung und Musiktapete und was es da alles gab. Was es nicht gab, war Information, war Hintergrundinformation, waren Berichte oder Einschätzungen, Analysen, das fehlte alles. Und die andere Seite, also der Bayerische Rundfunk, um hier von München zu reden, war ein, man kann sagen, Staatsrundfunk, also voll in CSU-Hand. In der Zeit, das hat sich auch geändert, Gott sei Dank, muss man sagen. In der Zeit war es noch üblich, dass der Bayerische Rundfunk sich ausgeblendet hat aus bestimmten Kabarettsendungen und sonst was, was alles nicht in Kram passte. Das heißt, damals war die Notwendigkeit fast größer oder andersrum, mein Leidensdruck war damals größer als heute. Weil heute gibt es schon ein paar Sender im Radio, die man hören kann. Und es gibt sogar ein, zwei Sender, die man im Fernsehen ohne Schwierigkeiten ansehen kann. Aber damals war es dieses Links und Mitte, dieser Unterschied war viel krasser ausgeprägt als heute.
Ja, was war denn jetzt das, was ihr da bei der Gründung von Radio Lora dagegen setzen wolltet? Also was war das entscheidende Kriterium, wonach ihr gesagt habt, das muss jetzt hierher, also das muss hier rein? War es nur der Inhalt, dass ihr ein bisschen andere Informationen bringen wolltet, dass ihr Gegenöffentlichkeit oder sagen wir mal eine andere Öffentlichkeit ansprechen wolltet? Oder war es die Abkehr von der Unterhaltungsindustrie überhaupt? Was waren das Tragende?
Ja, das Tragende war alles zusammen, würde ich sagen. Also Abgrenzung von der Unterhaltung, die lief und die fast dominant war damals. Dann war eine Staatsferne auch ganz wichtig, dass wir uns von den Parteien oder von der Berichterstattung über Parteien und über Staat und auch über Bayern und so weiter, dass wir uns da anders positioniert hatten. Und wir wollten auch in Richtung Aufklärung, Tätigkeit, tätig sein. Und das macht Lora fast bis heute immer noch recht ordentlich, finde ich. Da kann man zwar in einzelnen Punkten noch meckern, aber im Großen und Ganzen geht das.
Ich will den Kapitalismus lieben. Runter mit den Niedriglöhnen, Rente mit 90, nie wieder Sozialstaat und ein dreifach hoch der 80-Stunden-Woche.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Ihr seid schließlich Deutschland.
Ich will und kann es nicht. Und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht.
Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Es ist ja nicht nur die Information gewesen, also wenn man Radio Lora hört, dann ist es auch eine ganz andere Kultur, würde ich mal sagen, oder da kommt was anderes rüber. Da sprechen Leute konkret von ihren Erlebnissen her. Da ist nicht erst der Moderator, der sozusagen einführt in ein Thema, der Politiker, der das Thema schon mal gliedert und dann darf mal jemand was zu sagen. Es ist ein ganz großer Unterschied auch in der, in der Informationskultur, wenn man das so nennen will.
Ja, das war auch ein wichtiger Punkt, sage ich mal, Stimme der Zivilgesellschaft zu sein, Stimme der Gruppen, die sich betätigen, auf welchen Feldern auch immer. Und das hat Lora zum Gutteil erreicht. Wir sind in der Szene oder in den einzelnen Szenen relativ gut vertreten. Und es ist so, dass die teilweise selber Programm machen. Und komischerweise steht die politische Ausrichtung innerhalb dieser Gruppen, sei es Umweltverbände, sei es Menschenrechte oder mehr Demokratie oder Münchner Initiativen, da gibt es intern eigentlich kaum, Gott sei Dank, kaum Probleme, weil einmal gibt es da ein, wie soll ich sagen, die Leute sich entwickeln lassen und zum anderen gibt es auch keinen festen politischen Kurs, den Lora fährt. Und das finde ich auch gut so. Und das muss auch ertragen werden. Es gibt eine Gruppe zum Beispiel, die machen montags die Analyse. Die ist manchmal etwas sehr heftig und manchmal fühle ich mich auch nicht ganz wohl dabei. Aber auch das muss, würde ich sagen, ertragen werden. Das gehört zur Pluralität, die Lora bietet oder die dazugehört.
Ja, es ist ja auch so, dass Lora in einer gewissen Weise aktiv ist. Also wenn ich nur dran denke, du hattest ja eigentlich mich nach Radio Lora gebracht. Ne? Du warst initiativ, hast ein Interview mit mir gemacht und wir feiern ja heute den dreijährigen Geburtstag von Kulturkritik und hast eigentlich das initiiert, dass wir hier eine Sendung bekommen. Das ist ja auch irgendwie eine Aufmerksamkeit, dass etwas Ungesagtes irgendwo ist, was in die Öffentlichkeit muss. Also, dass man da dazu aufmerksam ist, dass da noch eine Sprache her muss, die jetzt im Augenblick fehlt. So habe ich das damals empfunden und fand es sehr gut und habe da auch sofort dann mitgemacht, dass also die, das ist ja noch nicht sonderlich links, wenn man das so beurteilen will, politisch gesehen, dass jemand dazukommt, sondern dass überhaupt das Fehlen einer bestimmten Auseinandersetzung, dass das überhaupt bemerkt wird. Ne? Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und da kommt dann natürlich auch zustande, dass man Dinge sagt, die vorher halt oder die anderswo nicht gesagt werden. Und jetzt würde ich sagen, das ist das Linke da dran. Also was ist ein linkes Medium? Das Linke daran ist eigentlich, dass etwas von einer anderen Seite her gesehen wird.
Genau. Und dass Leute sich selber äußern können und dass auch die Freiheit dazu gibt. Da gab es ja auch den Begriff Bürgerradio oder Radio von unten. Das waren ja so Schlagworte. Und das galt es irgendwie damals zu verwirklichen oder auch eine Plattform dafür zu geben, dass man in einem bestimmten Rahmen natürlich da Sprachrohr sein kann auch über Lora.
Aber auch technisch ist Radio Lora ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Wie heißt der Spruch?
Nur echt mit der kleinen Panne.
Ja. Nur echt mit der kleinen Panne, genau. Das zeigt ja auch eine gewisse
Spontanität der Mitteilung, die auf was anderes auch noch hinweist, nämlich dass hier nicht eine platte Informationsindustrie am Wirken ist, sondern dass hier einzelne Leute sich einbringen in der Unbeholfenheit, in der sie vielleicht auch sind, und nicht irgendwie in der bloßen Oberfläche rumwursteln, sich inszenieren als eine bestimmte Darstellungskultur oder eine Talkshow, die sich da in den Wohnzimmern der Bevölkerung einschleicht, sondern einen bestimmten Punkt erreichen will, also etwas auch auf den Punkt bringen will, etwas treffen will und aus der ganzen gesellschaftlichen Ödnis da nicht eine Verfüllung von Unterhaltungsspektakel macht, sondern auch aktiviert.
Ja, das ist richtig. Übrigens, die kleine Panne kam in etwa aus der Zeit, wo uns ziemlich früh war das, als wir auf Sendung gingen, da wurde uns hin und wieder vorgeworfen, ach, ihr seid ja so wenig professionell und so. Und da muss ich dann auch sagen, professionell wird unsere Welt schon zugrunde gerichtet. Und da gehört für mich schon auch ein bisschen Abgrenzung dazu. Und Professionalität hat auch Ödnis und Langeweile oder andersrum. Mit Professionalität kann man auch viel verbergen. Und darum geht es uns eben nicht. Bei uns dürfte eigentlich mehr geschimpft werden, durch direkte Worte, was für mich ein bisschen fast zu wenig passiert. Aber die Freiheit haben wir und es gibt Gesetze, die wir natürlich auch einhalten müssen. Das Pressegesetz und was weiß ich, Aufruf zur Gewalt, machen wir auch nicht. Wir sind auch, soweit ich das weiß, nur ein- oder zweimal angeeckt, aber das waren unwesentliche Fälle, wo es, und es ging eigentlich noch nie um die Substanz, dass der Laden hätte zugemacht werden sollen und so. Und ich finde es auch nicht richtig, durch Wortradikalität aufzufallen, sondern eher durch Genauigkeit und Analyse und durch das Angeben von Richtungen, weil das scheint mir in der heutigen Zeit viel wichtiger zu sein, wie soll ich sagen, etwas richtig zu stellen, zu bewerten, zu analysieren und auch so ein bisschen Lebenshilfe auch im politischen Sinne zu geben und nicht alle zur 58. Meinung noch eine 59. dazu zu bringen, das kann es nicht sein, sondern ich finde, da sollte schon auch ein gewisser Anspruch wahrgenommen werden von uns, dass wir versuchen, die Welt auf unsere Art zu erklären.
Ja, und auch ehrlich zu erklären, das ist für mich auch ein ziemlicher Unterschied. Das, allein von der Informationsästhetik her könnte man sagen, was die bürgerlichen Medien auszeichnet, ist sowas, was man in der Kunsttheorie Ikonisierung nennt, also das Ummalen einer Darstellung, eines Erlebnisses, eines Bildes, das Schreinhafte, das Hervorheben und das Beleuchten und das Prominentmachen von Inhalten, die für sich vielleicht ziemlich schal und öde wären, wenn sie nicht in diesem Medium so aufgeblasen würden. Und das ist, glaube ich, von dem, was die Wahrnehmung, die gewöhnliche Wahrnehmung heute so betreibt, das Eye-Catchen, also das überall mit irgendeiner Ästhetik von Werbung und Darstellung und Talkshow und was auch immer, die Leute eigentlich so ein bisschen zuzumachen.
Genau.
Ja, Ehrlichkeit macht auf. Das heißt also, wenn jemand ehrlich angesprochen wird, dann wird er eher reagieren, als wenn er jetzt nur zum Konsum aufgefordert wird.
Ja, finde ich auch. Das ist im Fernsehen halt sehr gut auch zu beobachten. Es ist oftmals 80% Simulation dabei, teilweise auch bei Politikern, was man sieht und hört. Es wird Seriosität simuliert und Fachverstand simuliert, aber nicht wirklich dargestellt oder glaubhaft gemacht. Und dagegen, finde ich, muss auch vorgegangen werden. Das ist sicher auch ein Kennzeichen der heutigen Situation immer noch.
Ja, dann ist das, was ein linkes Medium ist, Ja, erstmal so dadurch ausgezeichnet, dass es versucht, etwas so zu vermitteln, dass es ehrlich ist, dass es ankommt, dass die Leute aktiviert sind, dass daraus für sie vielleicht in ihrem Leben irgendwas sich ändern kann oder zumindest in ihrem Wissen oder in ihrem Bewusstsein. Aber es gibt ja auch noch eine andere Seite von linkem Medium, nämlich auch ein Kampf gegen Ressentiments oder Ideologie, Rassismus, Sexismus, Kulturalismus. Das war für mich zum Beispiel sehr wichtig, dass das in Radio Lora möglich war, was sonst nirgendwo hier in der Presse möglich war. Also ich habe mich da auch ein bisschen umgehört und auch Kontakte gehabt. Aber meine Sendung wäre nirgendwo anders möglich geworden. Hast du da irgendwie aus der Geschichte von Radio Lora noch ähnliche Beispiele zu erzählen?
Ja, ich kann halt davon ausgehen, wie wir versucht haben, die einzelnen Gruppen und Initiativen zu Lora überhaupt zu bringen, überhaupt Sensibilität dafür zu schaffen, bringt doch eure Sache an die Öffentlichkeit. Und Lora wäre so ein Mittel, womit man umgehen könnte und müsste und sollte. Und das war nicht ganz einfach, weil da gab es auch in den Initiativen so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Abstoßungseffekt so unter dem Motto, lasst uns in Ruhe, wir haben hier zu tun und wir machen das schon seit 25 Jahren und so. Aber mittlerweile greift das ein bisschen um sich. Es kommen immer mehr Initiativen dazu, die das auch als Bedürfnis sehen, sich darzustellen. Und zum anderen ist das auch, wie soll ich sagen, dass ein gewisser Zwang, sich äußern zu müssen und sich äußern zu müssen, nicht nur in Flapsigkeiten, sondern dass man verständlich wird, dass man verstanden, gehört wird. Das, finde ich, hat auch ein bisschen disziplinierenden Charakter für die einzelnen Gruppen auch. Dass man dann einfach sagt, okay, ihr könnt gerne eure Meinung sagen, bloß achtet ein bisschen drauf. Es gibt einen Unterschied zwischen Information und zwischen Meinung. Also es gibt Kommentar und es gibt Berichterstattung, dass man das in so einer Form auch kenntlich zeichnet und vielleicht auch mit dem Namen sogar dahinter steht, wenn man mal eine Meinung hat oder wenn man mal einen Kommentar macht. Und das ist nicht immer einfach, weil die Tendenz ist natürlich schon da, dass das durcheinander geht.
Das geht auch noch weiter bis hin zu dem Gegensatz von Information und Wissen. Also Wissen ist ja oft auch mit Theorie verbunden, dass man hinter die Zusammenhänge schauen muss, um überhaupt zu verstehen, was das einzelne Ereignis jetzt in diesem Zusammenhang bedeutet. Und das ist ja auch ein wichtiger Unterschied zu dem, wenn die Medien immer nur danach trachten, zu sagen, ja gut, also jetzt haben wir halt ein bisschen ein Problem mit der Automobilindustrie, das wird schon vorbeigehen und dann in diesem Problem einfach so weiterschlurfen, ja, als ob es jetzt darum ging, dass man dass man mehr Autos später mal wieder produziert, statt überhaupt ein bisschen zu hinterfragen, was dieses Moment ist. Das, also da gehört dazu, dass man etwas weiß, was Automobilindustrie mit Kapitalismus zu tun hat. Das ist das Rückgrat, ne? Sowohl in Amerika wie in Deutschland. Solche Zusammenhänge müssen raus, die müssen auch ein bisschen theoretisch beleuchtet werden. Das ist eben auch eine Art, wo kommt die Information her und wo geht sie hin?
Ja, das ist auch mein Anspruch oder mein heimlicher Anspruch zumindest, obwohl man das bei Lora nicht überall leisten kann, aus jeder Initiative oder sowas etwas Gesamtgesellschaftliches oder sagen wir auch eine Perspektive für eine andere Gesellschaft kann man nicht überall ableiten, aber den Anspruch habe ich schon auch, dass wir über den Tellerrand, über den heutigen hinaussehen und uns fragen, wie ist das einzuschätzen? Gibt es dazu Alternativen oder wie sehe die Situation zum Beispiel mit der Autoindustrie in einer anderen Gesellschaft aus und wo müssen wir hin oder wo sind die Grenzen auch jetzt des jetzigen Kapitalismus zum Beispiel? Das sind mir auch ganz wichtige Fragen. Obgleich die Linke, muss ich dann echt mal auch so sagen, da zurzeit nicht erschöpfend Antwort gibt. in dem Zusammenhang.
Naja, gut, dafür ist sie wenigstens kein Wissensmonopol.
Ja, ja, wie würdest denn du von dir her jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, was linke Medien tatsächlich erreicht haben oder erreichen können? Also wie siehst denn du da die Art der Wirkung, die linke Medien haben?
Ja, ich muss sagen, im Wesentlichen können wir die Leute, die sowieso schon einen kritischen Zugang zur Welt haben, sage ich mal, bestärken. Ich glaube wenig, dass wir CSU-Wähler von unserer Richtung überzeugen können. Daran glaube ich nicht. Da muss was anderes passieren oder mehr passieren. Aber dass wir unser eigenes Publikum, und das ist in München, finde ich ganz schön breit. Ich schätze mal so grundsätzlich 15-20% der Münchner sind von ihrer Weltanschauung oder von ihrer Art, wie sie die Welt sehen, durchaus Potenzial für LoRa. Das ist ein, ich nenne das immer ein aufgeschlossenes Kleinbürgertum, zu dem ich mich auch zähle. Und das erfahre ich jeweils bei Veranstaltungen, sei es im Gasteig, hier im Eine Welthaus oder sonst wo. Und da muss ich sagen, da kommen sehr kluge Köpfe hin. Manchmal sind die besser als die Referenten. Und das gibt mir so ein bisschen Mut. Und für diese Leute machen wir auch das Radio. Und ich kann mir vorstellen, weil das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich zu Veranstaltungen gehe und ich sage von LoRa, da öffnen sich die Türen fast von selber, weil die Szene, das sind ja oftmals die Multiplikatoren, mit denen man da zu tun hat, die kennen LoRa und hören LoRa, das geben zwar nicht alle zu, oder ich weiß nicht warum, aber ich bilde mal ein, wir haben gar nicht so schlechten Ruf in München mittlerweile.
Ungeniert werden wieder einmal Scheine verbrannt, damit sich ganz ungestört in Heiligendamm mächtige Menschen mit Millionen Leichen im Schrank, die der Arbeit von Milliarden ihren Reichtum verdanken, austauschen, wie sie uns am besten ausrauben und der dritten Welt alle Bodenschätze aussaugen. Und weil sie wissen, dass wir natürlich auftauchen, überaus stabile Stahlgerüste aufbauen, drumherum Cops, die notfalls einfach draufhauen. Ohne Schutz können sie sich nicht mehr raustrauen, weil sie wissen, dass die Leute sie hassen und langsam aber sicher die Bedeutung erfassen. G8 ist ein Treffen nur, um Beute zu machen, egal in welche Worte sie es heute verpacken. So remember, wenn hier Banker rumlungern, sie sind reich, weil täglich 40.000 Menschen verhungern. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. An Profit interessiert nur an Menschen nicht, sie machen konsequent alle Grenzen dicht. Wer bei Treffen plant, wie man Waffen vertickt, weiß ziemlich genau, aus welcher Klasse er ist. Die 3 Milliarden täglich für die Rüstung rausschmeißen, können sich halt kein Gewissen mehr leisten. Es sind beschissene Zeiten, schwer nicht zu begreifen, dass die Wassermassen irgendwann die Küsten erreichen. Dann ist Land unter, von Hamburg bis Kiel. Doch bei Umweltgesetzen kommen die Banken ins Spiel. Denn wer Aktienpakete von Exxon hat, streitet Klimakatastrophen am besten ab. Dann gibt's ein Handshake zwischen Merkel und Bush und danach wird noch stärker vertuscht. Ich kann schon hören, wie sie sich schlapp lachen, weil sie fürs Treffen bei Rostock sogar Stadtkassen platt machen. Wir sind nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen.
Ja, ich würde gern noch was sagen zum herrschenden Mainstream, der mich auch immer wieder beschäftigt. Einmal bei Interviews stelle ich immer wieder fest, selbst bei progressiven Leuten oder die man für Argumenten für zugänglich hält, gibt es oftmals eine ganz harte Grenze, wo die Leute sich dann einfach verabschieden und ihre Grenze wissen. dass sie darüber nicht hinausgehen können und quasi dann die Aussage verweigern. Das habe ich bei Parteivorstellungen mitbekommen, das habe ich bei Redakteuren in der Süddeutschen festgestellt. Da gibt es einfach Fragen, die man scheinbar nicht stellen darf. Und das finde ich relativ fürchterlich. Das beschäftigt aber die ganze bundesrepublikanische Medienwelt, sage ich mal, dass viele Leute genau wissen, wo wird's gefährlich für meine Stellung, für meine Karriere, welche Fragen darf ich nicht mehr beantworten. Und das, finde ich, ist eigentlich das Thema, was mit Pressefreiheit zu tun hat. Und muss jeder für sich ausmachen, sehe ich schon ein, aber beherrscht das Ganze, die ganze Szene. Und das ging ja jetzt, so ein Ding war mit der, Gott, wie heißt denn die eine Dame, die dem Herrn Reich-Ranicki Recht gegeben hat, die sich geschämt hat.
Die Heidenreich.
Die Heidenreich, genau. Mhm. Das war so eine Grenze, das darf man nicht machen. Also mit anderen Worten, es gibt Denk- und Sprachverbote, die sind zwar nicht geschrieben, aber die bestehen und die sind in den Köpfen, aber umso schärfer drin. Und das finde ich relativ fürchterlich und das darf bei Lora nicht der Fall sein, obwohl manchmal bei manchen Leuten ist es wohl auch so, wo so eine Tendenz ist, Dinge nicht so scharf auszudrücken oder anders zu umschreiben und sowas. Ich finde, Lora muss sagen, wenn der Kaiser nackt ist, dann ist er nackt und das muss gesagt werden.
Brutalstmöglicher Aufklärung.
Lora 92.4, weil es klar macht.
Die Zeit drängt. Die Sinnfrage des Systems ist gestellt. Die Revolten haben längst begonnen, nicht nur in den Köpfen und nicht nur die der Linken in Griechenland, Spanien und England, sondern auch die der Rechten in Italien und Frankreich. Die Lebensperspektiven sind für viele Menschen geschwunden, die gesellschaftliche Kultur wird immer sinnentleerter, die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Elite und Bevölkerung nimmt stetig zu und Zurückhaltung in der Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben würde zu einer Katastrophe führen, gegen welche die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise geradezu lächerlich erscheinen könnte. Der Klima-Countdown läuft. Es sind nur noch knapp 15 Jahre Zeit, so schreibt Harald Schumann in seinem neuen Buch »Der globale Countdown«, um die Zusammensetzung der Atmosphäre nicht unumkehrbar zu vergiften und den Klimacrash auszulösen. Was wir hiervon gegenwärtig wahrnehmen, ist lediglich das Grundrauschen. Wenn erstmal die Pole geschmolzen sind, der Golfstrom durch den damit verursachten Süßwassereintrag umkippt und die Permafrostböden in Alaska und Sibirien und Grönland auftauen, dann werden gigantische Mengen von Methan frei und es kann niemand sagen, was dann alles geschehen kann. Es fehlt an Wissen und Vorstellungsvermögen, wodurch dieses herrschende Kapitalsystem zu überwinden ist und worauf der Widerstand hinauslaufen muss. Sollen nicht wieder die Populisten und damit die Rechten an die Macht gelangen, so muss das Wissen hierzu, das Bewusstsein des Widerstands, aus einer Selbstbesinnung über das menschliche Leben überhaupt erst richtig entstehen. Und dieser Selbstbesinnungsprozess der Menschen ist auch dringlich, weil jetzt große und teure Entscheidungen laufen. Viele Milliarden Euro und Dollar werden schon wieder zur Restauration derjenigen Industrien ausgegeben, die den Kapitalismus am schnellsten und besten zur Verwertungswirtschaft zurückbringen und die alte Scheiße von neuem starten sollen, um ein Vielfaches potenziert. Die sozialen Probleme und die Umweltprobleme werden zurückgestellt, weil man sich auf die Restauration der Kapitalwirtschaft, auf einen schnellen Geldumlauf und die Stimulation der Geldmärkte konzentrieren will. Aber es wäre das Fatalste überhaupt, wenn diese Gelder jetzt nicht vor allem für die Erneuerung der klimarelevanten Industrie und einer Neufundierung der Wirtschaftsordnung ausgegeben würden. Die Auseinandersetzung der Menschen mit dieser Welt und diesem Planeten ist dringend nötig und ihm stehen auch längst alle Mittel bereit. Es geht dabei nicht nur um Informiertheit, sondern um das auf allen Ebenen vermittelte Bewusstsein,
dass die Lebenszusammenhänge der Menschen die Lebenszusammenhänge ihrer Natur und Kultur sind und dass die Zwänge ihrer Existenzformen, die sogenannten Sachnotwendigkeiten, Gewalten einer Abstraktionsmacht sind, welche alle Existenzformen durchzieht. Gegen diese müssen sie sich konkret wenden und verhalten, nicht nur im Allgemeinen, nicht nur um wirtschaftliche Besserungen bzw. Nachbesserungen zu erlangen, nicht nur in politischen Gestikulationen, sondern ganz konkret in allen Lebensentscheidungen. In dieser Zielbestimmung wird jede gesellschaftliche Auseinandersetzung zur Entscheidung gebracht, wie wir und unsere Kinder noch morgen und übermorgen leben werden. Jeder gewerkschaftliche Kampf wird zu einem Kampf um diese Lebensentscheidung, jeder Protest und jeder Widerstand zu einer Lebensfrage. Linke Medien müssen hierfür taugen. Die neuesten medialen Errungenschaften im Internet eignen sich dafür besonders deshalb, weil sie nicht mehr nur eindimensional sind, nicht nur von einem Subjekt aus sich an andere wenden, die als dessen Objekte angesprochen sind, sondern seit der Einführung des Web 2.0 auch Rückmeldung geben, das aktivierende Subjekt zugleich relativieren und ablösen können. Das Internet ist damit zu einem höchst bedeutungsvollen Kommunikationsmedium geworden, das nicht so einfach zu beherrschen ist. Die Protestbewegungen in den USA, in Frankreich und Griechenland wissen es schon längst zu nutzen. In Deutschland fängt man damit auch so langsam an. Es gibt nicht nur zahlreiche Blogs und Foren mit entsprechenden Diskussionen, sondern auch Medienprogrammatik, die sich ausdrücklich im Zweck einer Gesellschaftsveränderung sieht. Dabei gerät allerdings das Medium leider allzu leicht und zu schnell zum Selbstzweck, wenn die Potenziale der damit ermöglichten Kommunikation selbst schon als eine gesellschaftliche Alternative angesehen werden, so als sei die Mediennutzung selbst schon die Keimform einer anderen Gesellschaft, die darin mögliche Gesellschaftskritik schon die Veränderung selbst. Nein, Kommunikation und Öffentlichkeit können nur der Entwicklung von Bewusstsein über die Verhältnisse beistehen, indem sie dem Wissen zu neuer Substanz verhelfen und damit Politik und Revolte aus der Verfangenheit ihrer Erfahrung in das Geschehen selbst herausheben und neue Zusammenhänge der Wirklichkeit im wahrsten Sinne des Wortes entdecken. Auch ich will einen Beitrag leisten. Zu Weihnachten eröffne ich unter der Adresse wikipool.net einen Blog, auf dem viele Informationen und Wissensinhalte für politische Reflexionen und Arbeiten verfügbar gemacht werden. Jeder Mensch kann hier beitragen, sein Wissen eingeben und seine Kontakte und Verbindungen und Ideen darin eröffnen und veröffentlichen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, da mitzumachen. So, und das war nun heute wieder unsere Kulturkritik-Sendung. 3 Jahre haben wir hinter uns und hoffentlich auch noch viele vor uns. Wie immer könnt ihr diese Sendung nochmal hören auf der Kulturkritik.net, inzwischen auch auf der Wikipool.net und auch die Moderationstexte dort lesen. Unsere nächste Sendung ist im nächsten Jahr am 9. Januar 2009, wie immer um 19 Uhr. Bis dann also, tschüss.